ARD. SWR Kultur. Forum.
Angst vor dem Crash. Was kostet uns der Iran-Krieg? Heute mit Eva Röder. Rekordpreise an den Tankstellen, nervöse Finanzmärkte. Zwar hat US-Präsident Trump den Ölschock vorübergehend abmildern können, indem er ankündigte, der Krieg im Iran sei bald vorbei. Doch noch gehen die Angriffe der USA und Israels weiter, ist ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht. Unter seinem neuen Führer Mojtaba Khamenei blockiert der Iran weiter die Straße von Hormus und viele fragen sich, wohin führt das alles? Für die angeschlagene deutsche Wirtschaft, für die vom Iran attackierten Golfstaaten und für die Weltwirtschaft insgesamt. Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Dr. Sebastian Sohns vom Kapo-Institut, einem Thinktank, der vor allem mit den Golfstaaten im Austausch steht. Dr. Bente Scheller ist dabei, eine Ostexpertin der Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht. Und Professor Dr. Rüdiger Bachmann, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Michigan. Herr Bachmann, wir haben es eben gehört in den Nachrichten. Die Internationale Energieagentur hat eine noch nie dagewesene Menge an Öl freigegeben, also von den Notreserven der Mitgliedsländer. Dazu gehört auch Deutschland. Es geht um 400 Millionen Barrel. Was wird das helfen?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, ob das schon eingepreist war oder nicht. Also mit anderen Worten, ob man damit gerechnet hat von Seiten der Marktteilnehmer. Also je stärker sozusagen der Neuigkeitseffekt dieser Nachricht ist, desto stärker die positiven, also in dem Fall nach unten gehenden Auswirkungen auf den Rohölpreis.
Darüber gehen wir gleich nochmal näher ein. Jetzt erstmal meine Frage an Herrn Sohns. Geht denn der Plan des Iran auf, die Welt auch wirtschaftlich total unter Druck zu setzen?
Ja, ich würde schon sagen, dass der Plan in gewisser Art und Weise aufgeht, insbesondere wenn es darum geht, auch das Geschäftsmodell der arabischen Golfstaaten zu treffen. Man darf ja nicht vergessen, dass Staaten wie die Emirate, Katar, Saudi-Arabien eben unter anderem sehr stark von ihren Öl- und Gaseinnahmen leben, aber auch davon, dass sie Drehkreuz in einer globalisierten Welt sind, mit den Flughäfen, mit Logistik, mit Unterhaltung, mit Sport, sich in den letzten Jahren einfach auch sehr wichtige Rollen erarbeitet haben in der globalen Weltwirtschaft. Und das hat Auswirkungen natürlich auf diese Staaten, aber darüber hinaus eben auch auf uns und auf die Weltwirtschaft langfristig.
Frau Scheller, die US-Regierung bzw. Trump konnte erstmal den Ölmarkt ein bisschen beruhigen, indem er gesagt hat, ach, wir haben quasi schon gewonnen, wir wollen noch mehr gewinnen, aber der Krieg ist bald vorbei. Gibt es irgendwelche Anzeichen, Stand jetzt, die vermuten lassen, dass der Krieg tatsächlich bald enden könnte?
Die einzigen Anzeichen, die wir natürlich aus der Genese des Konfliktes und der bisherigen US-Politik sehen können, ist, dass Trump der Geduldsfaden oft sehr schnell reißt. Und deswegen könnte es sein, dass wir eine Abkehr der USA vom Krieg sehen. Das würde jedoch noch nicht bedeuten, dass er zu Ende ist. Einerseits hat Israel hier klare eigene Interessen formuliert und die erscheinen noch nicht erreicht. Andererseits aber hat der Iran natürlich ein Interesse, den Preis in die Höhe zu treiben. Denn völlig klar ist, ihm steht sonst eine weitere Offensive bevor. In ein paar Monaten, in ein paar Wochen, das möchte er nicht riskieren. Ich glaube, deswegen ist das iranische Interesse da, den Krieg in die Länge zu ziehen, wenn es ihn nicht zu seinen Termini beenden kann, um eben klarzumachen, was für einen Preis ein solcher Angriff hat.
Kann man das irgendwie abschätzen? Also er sprach ja von ein paar Tagen, das ist wohl relativ unrealistisch. Ein paar Wochen, ein paar Monate könnte dieser Krieg gehen. Kann man das auf US-Seite in irgendeiner Form abschätzen, Frau Scheller?
Ich glaube wirklich, wir müssten dafür eine Glaskugel haben.
Ja, okay.
Also wir würden uns das sicherlich alle wünschen, aber da sehen wir eben die unklaren Ziele, die auch überhaupt nicht messbar machen, wie weit sind denn US-Interessen hier schon gewährleistet, denn da ist die Unschärfe vielleicht auch gewollt, um jederzeit einfach sagen zu können, das, was wir wollten, haben wir erreicht, aber wir können es von außen so nicht lesen.
Herr Bachmann, lassen Sie uns mal näher auf diesen Ölpreis eingehen. Sie haben es eben schon mal kurz erläutert. Es kommt ein bisschen darauf an, inwieweit das schon eingepreist war. Können Sie einmal erklären, wie dieser Ölmarkt funktioniert? Was Einfluss darauf hat, wie dieser Preis entsteht? Welche Faktoren da eine Rolle spielen? Neben dem reinen Konflikt, der da besteht.
Naja, also der Ölmarkt ist an und für sich ein relativ normaler Markt, weil das ist eben tatsächlich anders als zum Beispiel der Markt für Gas, wo es wirklich auch, also jedenfalls solange das Leitungsgas ist, wirklich auch so lokale Gegebenheiten ankommt, ist der Ölmarkt eigentlich ein relativ globaler Markt und das sind sowieso kommunizierende Röhren. Und wenn halt das Angebot reduziert wird in einem Bereich dann gibt es Probleme. Also das ist jetzt eine sehr einfache Charakterisierung. Es gibt unterschiedliche Ölsorten, die nur zu bestimmten Raffinerien passen. Aber für eine erste Approximation ist es keine schlechte Beschreibung, so ein normaler Markt. Und da gilt eben dann Angebot und Nachfrage. Und hier im Fall haben wir eben einen Angebotsschock, einen negativen Angebotsschock. Und deswegen kommt es meiner Meinung nach auch nicht so sehr, also für die Wirtschaft, für die menschlichen Kosten natürlich umso mehr, aber für die wirtschaftlichen Kosten kommt es nicht so sehr auf die eigentlichen Kriegshandlungen an, sondern was passiert eigentlich in der Straße von Hormuz? Also mit anderen Worten, wird sozusagen die Ölmarktsituation wie schnell kann die normalisiert werden und wie gut ist das sozusagen das Potenzial des Irans, das zu verhindern, dass das normalisiert werden kann. Das sind, glaube ich, die tatsächlich entscheidenden Fragen für den Ölpreis.
Was kann denn jetzt diese Initiative der Internationalen Energieagentur abfedern? Wie viel Zeit kann man sich damit kaufen?
Ja, das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, das kommt auch, wie gesagt, sehr drauf an, wie die Erwartungen der Marktteilnehmer waren. Denn nur dann, sozusagen, wenn das eine Neuigkeit ist, wird das den Ölpreis beeinflussen. Mhm. Ja, das ist ja ein dynamisches Gut. Das ist wie ein Vermögensgegenstand. Und da bewegen sich Preise dann, wenn es Neuigkeiten gibt. Und insofern ist es nicht klar, was das jetzt bedeuten wird für den Ölpreis. Der Ölpreis hat sich ja so, also er war ja schon mal schlimmer am Wochenende, bei etwa $120 pro Fass. Jetzt sind wir bei knapp unter 100 heute gesehen, hat sich leicht nach aufwärts bewegt. Also ich vermute, es wird eine leichte Absenkung geben, einen gewissen Neuigkeitscharakter wird es schon gehabt haben und das muss man dann abwarten.
Herr Sohns, die Golfstaaten sind auch die Leidtragenden in diesem Krieg und Konflikt. Sie mussten ihre Öl- und Gasproduktion massiv zurückfahren, wurden auch beschossen, verschiedene Anlagen. Schiffe können nicht fahren durch die Straße von Hormuz unter anderem. Wie ist die Stimmung, wenn Sie sind ja im Austausch mit verschiedenen Partnern in der Region?
Ja, ich denke, die Stimmung, die schwankt so ein bisschen zwischen Frustration und Zweckoptimismus, so würde ich es mal beschreiben. Mhm. Also viele meiner Kollegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar und Saudi-Arabien sind selbstverständlich frustriert darüber, dass sie jetzt in einen Krieg geraten, den sie nicht wollten, vom Iran angegriffen wurden, mit dem sie in den letzten Jahren versucht haben, sich wieder anzunähern und wie im Fall von Saudi-Arabien ja auch vor 3 Jahren diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Gleichzeitig sind sie frustriert über Donald Trump und die USA sowie über Israel, obwohl sie ja versucht haben, eben auch massiv Einfluss darauf zu nehmen, dass dieser Krieg nicht stattfindet. Erinnern Sie sich daran, dass Oman indirekte Verhandlungen zwischen Iran und den USA geführt hat, bis wenige Stunden vor dem Angriffsbeginn. Mhm. Da ist man dann doch frustriert darüber, dass man so wenig Gehör findet und dass jetzt quasi auch die meisten Drohnen und Raketen eben nicht auf Israel niedergehen, sondern auf sie und sie sozusagen jetzt in einer Eskalationsspirale gefangen sind, aus der sie sich quasi kaum befreien können, weil es einfach zu viele Risiken gibt, jetzt stärker auch militärisch in diesen Konflikt einzugreifen und auf der anderen Seite eben ja nicht nur US-Basen getroffen wurden in den Golfstaaten, sondern auch zivile Ziele, neuralgische Punkte, also yeah. Energieinfrastruktur, Flughäfen etc. Das sind genau die Punkte, Meerwasserentsalzungsanlagen, das sind genau die sensiblen Infrastrukturpunkte, bei denen die Golfstaaten doch sehr anfällig sind und das zeigt sich eben jetzt auch.
Darf ich mal eine Frage stellen?
Bitte?
Ja, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Golfstaaten nicht schon früher versucht haben, sich unabhängig von der Straße von Hormuz zu machen? Denn es gäbe ja Alternativen. Man könnte eine Pipeline über die, jedenfalls theoretisch, eine Pipeline bauen, zum Beispiel ans Rote Meer, vielleicht am Indischen Ozean. Also da hätte man ja schon früher aktiv werden können. Haben die das damit einfach nicht gerechnet? Wollten die Iran nicht provozieren? So ähnlich wie in Deutschland man mit Nord Stream die Russen oder mit der Abschaltung von Nord Stream die Russen nicht provozieren wollte. Wie kann man sich das erklären? Im Nachhinein sieht es doch sehr kurzsichtig aus, oder?
Ja, Herr Bachmann, ich glaube, dafür gibt es 2 Gründe. Erstens muss man sagen, dass ja auch die Golfstaaten kein monolithischer Block sind und beispielsweise Saudi-Arabien und die Emirate schon auch die Möglichkeiten haben, die Straße von Hormuz zu umgehen. Saudi-Arabien hat seit den 80er Jahren im Zuge des Iran-Irak-Kriegs eben eine Pipeline von der Ostprovinz am Persischen Golf durch das Landesinnere nach Yanbu am Roten Meer geführt. Die wird jetzt auch genutzt, kann allerdings nicht so viel Kapazitäten transportieren, wie man eigentlich exportieren müsste. Die Emirate haben ein ähnliches Modell, noch weniger Kapazitäten, aber zumindest kann man das ausgleichen. Katar, Bahrain und Kuwait können das nicht, auch aufgrund ihrer geografischen Lage. Und dann kommt ein zweiter Grund dazu, und das ist so ein bisschen eben diese fehlende regionale Kooperation zwischen den einzelnen Golfstaaten. Das ist immer wieder ein Thema. Bei externen Krisen rauft man sich zusammen, schafft eine Wagenburg-Mentalität, das sieht man auch jetzt gerade. Aber so wirklich sich auch wirtschaftlich zu integrieren, nicht nur was die Energieinfrastruktur angeht, auch was zum Beispiel Schienennetz angeht. Warum braucht man unzählige Fluglinien von den einzelnen kleineren Golfstaaten? Warum kann man sich da nicht effizienter aufstellen? Warum kopiert man manchmal tatsächlich auch die ähnliche Wirtschaftsmodelle und investiert in gleiche Sektoren? Das ist schon ein Problem, und viele meiner Gesprächspartner am Golf sagen, wir müssen endlich aufwachen und auch wirklich uns stärker zusammenraufen, um am Ende dann auch eine Macht zu haben und einen Einfluss zu haben, der uns gerecht wird. Und ich glaube, das sieht man bei der Energieinfrastruktur, wenngleich hier eben Saudi-Arabien derzeit beispielsweise sehr viel besser positioniert ist als ein Land wie Katar, das eben ohne die Straße von Hormuz bisher keine Möglichkeiten hat, LNG, also Flüssiggas, zu exportieren.
Ich würde hier auch hinzufügen, dass die Golfstaaten sich in anderer Hinsicht ja durchaus vorbereitet haben auf Szenarien, die konfliktträchtig sein könnten. Gerade wenn wir uns anschauen, wie stark sich Katar zum Beispiel in den letzten 10 Jahren eingebracht hat, um zu verhandeln. Und im Prinzip schwimmen den Golfstaaten hier aber gerade die Fälle weg, weil sowohl letztes Jahr, als der Iran-Krieg für 12 Tage entflammte, als auch jetzt, das ja während laufender Verhandlungen begann. Also genau das, wo die Golfstaaten ihre Kapazitäten gestärkt haben, auch aus eigenen Interessen, was Diplomatie betrifft, was das Abwenden von Konflikten und Bearbeiten von Konflikten betrifft, da sind sie jetzt 2-mal ins Leere gelaufen, geradezu vorgeführt worden. Das ist ein wirklich schwieriges Erbe, denke ich, für die Zukunft. Einerseits beschädigt ist das Instrument der Verhandlungen. Wie soll irgendjemand sich darauf verlassen, dass Verhandlungen seriös geführt werden, wenn dann Verhandlungsparteien Kriegshandlungen mitten im Laufen der Verhandlungen beginnen? Und das Zweite ist natürlich, dass diejenigen, die hier als Mediatoren tätig waren, beschädigt sind. Also gerade am Vorabend dieses Krieges hat ja Oman, der sich hier sehr stark eingebracht hat, gesagt, Iran ist zu Zugeständnissen bereit, die vorher nie auf dem Tisch lagen, das gesamte hoch angereicherte Uran aufzugeben etc. Und dann kommt der Krieg. Also hier haben wir, fürchte ich, eine Vorbereitung, die ins Leere gelaufen ist, die uns aber eigentlich aus dieser Situation im Prinzip ja hätte rausretten müssen. Egal wie viel man militärisch gewinnen kann. Am Ende, denke ich, werden Verhandlungen stehen müssen, eine verhandelte Lösung, die sowohl für Israel als auch den Iran Sicherheit gewährleistet, an die beide Staaten glauben. Und davon sind wir, fürchte ich, durch diese unterbrochenen Verhandlungen weiter entfernt, als wir uns wünschen.
Mhm. Frau Röder, vielleicht erlauben Sie mir dazu noch eine kurze Ergänzung. Gerade Länder wie Katar und Oman, die Frau Scheller ja gerade auch als traditionelle Mediatoren angesprochen hat, befinden sich ja seit der Existenz ihrer Staaten in dieser Sandwich-Position zwischen Iran, Saudi-Arabien, Israel, den Großmächten, und haben sich eben darauf vorbereitet, indem sie sich versucht haben, international über ihre Vermittlungsbemühungen unersetzlich zu machen, um damit eben auch unverletzlich zu bleiben. Das ist im Endeffekt das Credo dieser kleineren Golfstaaten in den letzten Jahrzehnten gewesen. Das hat teilweise gut, teilweise weniger gut funktioniert, ist aber wirklich im letzten Jahr, gerade im Fall von Katar, Frau Scheller, Sie haben es gerade angesprochen, implodiert. Und ich glaube, dieses Geschäftsmodell wirklich eben auch sich als Problemlöser und Brückenbauer zu präsentieren, kann nicht aufgegeben werden, weil es eigentlich gar keine Alternative dazu gibt. Und jeder am Golf weiß, egal wie lange uns Iran beschießt, er bleibt unser Nachbar. Und wir müssen in irgendeiner Art und Weise einen Modus operandi finden. Auch diese Annäherung in den letzten Jahren an Iran war ja keine Liebesheirat, sondern das war eine Zweckbeziehung, wo man versucht hat, eben diese Gefahr von außen zu managen und zu kontrollieren, einen Modus operandi zu finden. Und ich glaube, dass natürlich dieses Vorschussvertrauen, was es da gab, das ist jetzt zerrüttet. Aber am Ende sind die Golfstaaten recht pragmatisch und müssen irgendwie gucken, wie sie mit ihren Nachbarn klarkommen. Da die Amerikaner können sich aus einem solchen Krieg herausziehen, die Golfstaaten können das nicht. Und deswegen kann es eigentlich auch nur ein Ausbalancieren sein zwischen Diplomatie und Druck, zwischen einerseits Partnerschaft mit den USA und möglicherweise Israel und andererseits irgendeiner Art der Verständigung mit Iran, so schwer es sein mag.
Ich glaube, Iran zielt auch genau darauf. Also es geht geht nicht nur darum, Infrastruktur der Golfstaaten zu treffen, sondern diese auch zu nutzen, weil sie einen guten Draht in die USA haben, um hier den Druck zu erhöhen, dass eben Verhandlungen geführt werden, dass der Krieg zu einem möglichst raschen Ende geführt wird. Also ich denke, dass der Iran hier versucht, sie indirekt zu instrumentalisieren.
Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, dann lassen Sie uns doch mal so ein Szenario durchspielen, weil wir gerade schon ja auch von einem gewissen Vertrauensbruch bei den Golfstaaten gesprochen haben. Wenn jetzt Trump tatsächlich es schafft, auf irgendeine Art und Weise diesen Krieg schnell zu beenden und sei es, weil er mit dem neuen Regime einen Deal macht und es doch dann alles irgendwie beim Alten bleibt, ist das noch zu kitten jetzt für die Golfstaaten, Herr Sohns, oder ist da Vertrauen auf Dauer beschädigt und man kann sich doch da so einfach nicht wieder rausziehen?
Die Herrscher am Golf verstehen sich als Modernisierungsmanager und als sehr pragmatische Akteure. Selbstverständlich ist Vertrauen verloren gegangen und man hat viel investiert, auch auf persönlicher Ebene. Man hat es geschafft, eben nicht nur zur iranischen Regierung Kontakte aufzubauen, sondern auch zum Sicherheitsapparat, zu den Revolutionsgarden etc. Das hat man als großen Erfolg auch für die eigene nationale Sicherheit gesehen und das hat sich jetzt mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Nichtsdestotrotz geht es eben darum, wie können die Golfstaaten in Zukunft überleben als Mittelmächte, die sich in diese Rivalität von Großmächten eigentlich gar nicht einmischen können und deswegen auch immer so eine Art sowohl als auch Politik fahren. Einmal, also sowohl mit dem einen reden als auch mit dem anderen. Katar, enger Partner der Amerikaner, gleichzeitig mit der Hamas und den Taliban im Austausch. Saudi-Arabien, einerseits enger Partner der USA, andererseits die wichtigsten Wirtschaftsbeziehungen mit China beispielsweise. Und ich glaube, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt für die Golfstaaten, als das auch in Zukunft zu tun. Wie man das Ganze diplomatisch kitten kann, das kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Und auch über welches Iran reden wir denn in Zukunft eigentlich? Ja. Das ist die große Frage. Also ich glaube, für die Golfstaaten, und da ist man sich vielleicht relativ nahe mit den USA, möchte man gerne einen Iran haben, das irgendwie zu managen und zu kontrollieren ist, das möglicherweise nationalistischer als islamistischer ist im Vergleich zum vorherigen Regime, aber das zumindest nicht auseinanderbricht, weil Anarchie und Chaos, das hat man in Libyen, in Syrien, im Irak, im Jemen und sonst wo in der direkten Nachbarschaft gesehen, das ist natürlich Gift für das eigene Geschäftsmodell und dementsprechend wäre das bei einem 90 Millionen Einwohnerstaat wie Iran logischerweise ein Problem und wir sehen ja jetzt schon die Auswirkungen im Irak, in Pakistan und in Libanon beispielsweise. Und das ist für alle Golfstaaten, unabhängig davon, ob sie jetzt ihre eigenen Differenzen haben, auch untereinander, eigentlich das Worst-Case-Szenario, wenn wir ein Failed-State Iran hätten.
Ja, Herr Bachmann, werfen wir im gleichen Szenario mal einen Blick auf die Weltwirtschaft. Trump schafft es irgendwie, oder die USA mit Israel schaffen es irgendwie, diesen Krieg bald zu beenden und machen möglicherweise einen Deal mit dem neuen Regime. Welche Auswirkungen hätte das? Würde dann wieder einfach alles zum Alten zurückkehren oder ist da auch was auf Dauer geschädigt?
Also dann, also wenn wir dann schon in so ein relativ positives Szenario kommen, also Szenario wäre tatsächlich, es wird dann halt, das wird im Grunde genommen, in Amerika nennt man das die venezolanische Lösung.
Ja, so
es gibt,
ungefähr.
Es gibt keinen wirklichen Regime-Change, aber irgendwie wird dieses Regime halt dann Amerika freundlicher. Ich will jetzt nicht sagen freundlich, aber freundlicher werden. Ja, und man macht Öldeals mit denen zum Beispiel. Dann kann es natürlich tatsächlich passieren, dass das sogar ein Boost für die Weltwirtschaft wird, weil dann eben der Ölpreis im Zweifel sinkt in der Weltwirtschaft, weil dann ja vermutlich auch Sanktionen. Iran exportiert ja lange nicht so viel Öl, wie es eigentlich könnte. Also da muss vermutlich auch modernisiert werden. Da ist vermutlich auch ähnlich wie bei Venezuela viel an der Ölinfrastruktur vernachlässigt werden. Aber im Prinzip hat Iran ja ganz andere Kapazitäten. Die sind ja unter Sanktionen, also sie könnten ja viel mehr. Und ich meine, wenn das jetzt sozusagen am Ende stünde, würden wir im Zweifel ein Sinken des Ölpreises sehen und mit einem entsprechenden Boost für die Weltwirtschaft. Also das wäre jetzt ein sehr positives Szenario. Ja. Alleine mir fehlt da so ein bisschen der Glaube, dass das jetzt sozusagen unmittelbar bevorsteht.
Genau, möglicherweise positives Szenario für die Weltwirtschaft, natürlich eine Katastrophe für die Menschen im Iran wahrscheinlich, Frau Scheller, aber dieses Szenario...
Das wäre dann auch, also es kommt ein bisschen drauf an, wie repressiv das Regime dann noch wäre. Nehmen wir mal an, es wäre gleich repressiv, aber die Sanktionen wären aufgehoben. Das wäre natürlich auch wirtschaftlich gut für das iranische Volk. Also besser als vorher. Wie gesagt, ich sage nicht ausdrücklich nicht gut, weil wir haben ja angenommen in unserem Szenario, dass die Repressivität dieses Regimes dann in etwa gleich wäre, aber wenigstens wirtschaftlich dürfte es den Iranern dann besser gehen, weil sie halt wieder Handel treiben können mit dem Rest der Welt. Denn die Sanktionen werden ja hauptsächlich auch von der iranischen Bevölkerung getrieben. Also der Verlierer in diesem Szenario wäre, glaube ich, hauptsächlich China, weil dann sozusagen die USA versuchen könnte, obwohl das, wie gesagt, nicht ganz so einfach ist. Bei Gas ist ein bisschen was anderes. Das ist eben tatsächlich lokal kontrollierbarer. Da gibt es sozusagen auch lokale Preise. Aber beim Öl, wie gesagt, ist es so eine kommunizierende Röhren. Aber immerhin, was China sozusagen dann nicht mehr hätte, also es würde dann eben Venezuela, ist ja schon weggefallen sozusagen, jedenfalls scheinbar oder anscheinend, als der Öllieferant, der sozusagen immer da ist für China, auch wenn es mal Trouble im Weltmarkt gibt. Und ja. Iran war eben sozusagen diese zweite Rückversicherung für China. Und dem von Ihnen dargestellte Szenario wäre dann das auch weg, vermutlich für China. China wäre dann am strategisch am meisten getroffen von diesem Szenario.
Muss man vielleicht kurz dazu sagen, aktuell bezieht China noch Öl vom Iran. Also da gehen nach wie vor Tanker raus, die auch irgendwie ihr Ziel erreichen. Frau Scheller, wie wahrscheinlich ist so ein Szenario?
Politisch. Das vermag ich nicht zu sagen, aber in der Tat würde ich gerne anknüpfen an das, was Herr Bachmann gerade gesagt hat. Ja. Die Sanktionen als großes Thema für die Bevölkerung im Iran, weil völlig klar ist, diese Maximum Pressure Strategie der USA, die genau darauf abzielt, den Druck aus der Bevölkerung zu schüren, um das Regime zu stürzen, das trifft sehr klar die Bevölkerung dort. Ja. Das hat möglicherweise auch die Revolutionsgarden gestärkt. Diese Art der Sanktionen befördert es ja, dass, ich meine, geschmuggelt wird immer. Wer kann in solch einem Regime schmuggeln? Die dem Regime am nächsten stehen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir bei der Art dieser Sanktionen als Effekt für das Regime eine gewisse Stärkung hatten. Und da wäre interessant, wenn wir das Szenario, was Herr Bachmann eben beschrieben hat, sehen, ob das dann sozusagen langfristig das Regime schwächt. Ich fürchte, der Wunsch, dass es weniger repressiv sein möge, das ist allerdings etwas illusorisch. Es hat heute ja bereits Drohungen gegeben, dass jeder, der protestierend auf der Straße gesehen werde, jetzt als Feind erachtet werde, behandelt worden sind die Menschen im Iran, ehrlich gesagt, zuvor schon so, wenn wir uns das Ermorden Zehntausender im Januar alleine vor Augen führen. Und ich fürchte, nach diesem Krieg, bei dem ja auch klar ist, es gibt Informationen, die aus dem Iran herausfließen, durch Hacker, durch aber auch Dinge, die möglicherweise mit Personen vor Ort verbunden sind. Da wird garantiert das Erste sein, dass eine Lese gemacht wird. Wer war denn hier möglicherweise Verräter? Wer war Agent? Und das wird von repressiven Regimen üblicherweise ausgenutzt. Das ist dementsprechend durchaus eine große Befürchtung, dass eben von den USA signalisiert wird, naja, eigentlich können wir uns ja mit diesem Regime arrangieren, wenn es von bestimmten außenpolitischen Praktiken ablässt. Und da sehen eben viele Iranerinnen und Iraner, dass es auf ihre Kosten geschehen könnte, wenn es so kommt.
Mhm. Nur um das noch klarzustellen, ich habe nicht gesagt, dass ich selbst unter Ihrem positiven Szenario, dass ich annehme, dass dieses Regime weniger repressiv wäre. Ja. Das, um es klarzumachen, das war eine Annahme, um ihr Szenario weiter zu spinnen, um sozusagen die ökonomischen Effekte der Sanctions-Aufhebung klarer sozusagen darzustellen.
Frau Röder, vielleicht kann ich noch eine Bemerkung machen, weil wir jetzt über China gesprochen haben. Es ist für 5 der 6 Golfstaaten der wichtigste Handelspartner, also für 5 der 6 arabischen Golfmonarchien. Das meiste Erdöl und Erdgas aus den Golfstaaten geht ja nach Asien und vor allen Dingen auch nach China. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mehr bei den Zahlen, aber ich glaube etwas mehr als 40% der chinesischen Ölimporte kommen aus den arabischen Golfstaaten. Ich glaube, es sind 13 oder 14 aus Iran. Also es ist schon eine signifikante Zahl und das kann selbstverständlich ein Kalkül auch von Donald Trump sein, eben durch diesen Krieg nicht nur kurzfristig mit der Schwächung Irans einen wichtigen Handelspartner Chinas zu treffen, sondern eben auch indirekt über die Golfstaaten quasi China auch weiter zu schwächen, weil man eben so stark abhängig ist. Auch die neue Seidenstraße führt ja teilweise mit seinen Infrastrukturprojekten über die Golfstaaten, mit Saudi-Arabien, den Emiraten und anderen gibt es strategische Partnerschaften. Und da haben die Chinesen sich schon zumindest wirtschaftlich sehr stark aufgestellt. Und man darf auch nicht vergessen, diese Wiederannäherung an Iran, die ist ja dann zumindest mal am Ende auch von China mit verkündet, nicht ganz verhandelt, aber zumindest verkündet worden im März 2023. Und da war man dann auch zumindest hier in Europa ziemlich überrascht, dass auf einmal die Chinesen auch eine diplomatische Rolle spielen. Ja. Also vor dem Hintergrund spielt sicherlich China hier auch eine gewisse Rolle.
Ja, bisher hält sich China noch zurück, aber wir kommen dann gleich zum zweiten Szenario, wo sich das ja möglicherweise ändern könnte. Der Krieg dauert an, sagen wir mal noch einige Monate. Wahrscheinlich würden die USA nicht bis zu den Kongresswahlen weitermachen, aber vielleicht ist das auch nur eine Vermutung von mir. Herr Bachmann, steigen Sie mal ein mit einem solchen Szenario. Was hätte das für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, auf die Stabilität?
Naja, also da, wenn man sich die neuesten Studien anguckt, also wir haben so, wenn man so pro 10% Erhöhung von Ölpreis, was wir jetzt, glaube ich, schon, ja, das haben wir jetzt ungefähr gesehen, jetzt wenn man mal die Spitzen weglässt, wobei die Mullers ja heute, habe ich gelesen, angekündigt haben, dass sie, das kann Propaganda sein, ich sage nicht, dass man das jetzt sozusagen wörtlich nehmen muss, aber ihr Ziel sei es, den Ölpreis der Welt auf $200 pro Fass hochzutreiben, wie gesagt, ist nicht ganz klar, dass sie das können. Mhm. Auf der anderen Seite, bevor ich das Szenario weiter anlege, das ist noch eine Bemerkung, die mir wichtig ist. Was wir schon gemerkt haben in diesem Krieg, und das haben wir auch im Ukraine-Krieg gemerkt, dass wir eine Verschiebung der relativen Preise bekommen haben durch technologischer Fortschritt in sozusagen der Kriegstechnologie. In dem Sinne, dass so Dinge wie Angriffe mit Drohnen, die sind ja relativ billig, die Shahed-Drohnen, Seeverminungen, da fahren die ja mit Schnellbooten durch, ja, relativ billig zu haben sind. Und bisher der Westen, wie gesagt, mit Ausnahme der Ukraine, und deswegen spielt ja die Ukraine jetzt plötzlich so eine Riesenrolle, in der Verteidigungsstrategie für die Golfstaaten und aber auch für Israel und die USA, haben wir ja noch bisher keine wirklichen Mittel gefunden, oder diese, nicht wir, ich gehöre da nicht dazu, sondern die beteiligten Militärs, ja, noch keine richtigen Mittel gefunden, das sozusagen ähnlich günstig abzuschießen, sondern da werden eben extrem sündhaft teure Systeme verwendet, um diese Shahed-Drohnen zu eliminieren und möglicherweise auch diese Minenboote zu eliminieren. Also da hat der Iran tatsächlich einen gewissen Vorteil erreicht. Am Ende ist es nicht so klar, wer den längeren Atem da hat, aber der Iran kann diesen Preis schon hochtreiben, wenn er das denn will. So, jetzt zu Ihrem Szenario zurück.
Ja.
Also so ungefähr 10% Ölpreiserhöhung, wenn man den sozusagen jetzt einen Monat aufrechterhält und der relativ persistent dann bleibt, so ein Jahr, das ist dann schon, naja, so ein halbes bis ein ganzes Prozentpunkt in der Weltproduktion geht das nach unten. Deutschland, die neuesten Studien, so in der Spitze sogar bis -2%, und dann wäre der fürs 20...
Wirtschaftswachstum,
dann wäre der avisierte Aufschwung dahin. Und Deutschland wäre sogar wieder mindestens, würde ein siebtes Jahr Stagnation hinzufügen zu dem, was wir bisher schon gehabt haben. Und dieses zarte Pflänzchen, das die Bundesregierung ja versucht, da zu beleben, wäre dann dahin. Wie gesagt, es wäre immer noch keine, sagen wir mal, depressionsartige Katastrophe für die Weltwirtschaft. So abhängig sind wir dann auch nicht vom Öl. Und es gibt, wie gesagt, auch jedenfalls in der mittleren Frist Substitutionsmöglichkeiten. Aber die Studien zeigen schon, dass das eine spürbare Rezession nach sich ziehen würde. Wie gesagt, unter dem Szenario, dass wir wirklich Ölpreise jetzt erhöht haben, sagen wir mal auf $100 so im Schnitt für die nächsten paar Monate.
Herr Sohns, bleiben wir auch bei diesem Szenario. Wir haben noch einige Monate länger Krieg. Sie haben eben schon die Abhängigkeiten und auch die Frustration in den Golfstaaten angesprochen. Wenn die Straße von Hormus gesperrt bleibt, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate können zumindest, was ihre Öllieferungen angeht, etwas ausweichen. Aber da geht es ja um viel mehr. Es ist eine super wichtige Handelsroute allgemein. Es geht Dünger über diese Handelsroute. Welche Konsequenzen hätte das für die Golfstaaten, aber auch allgemein?
Grundsätzlich hätte das als Konsequenz für die Golfstaaten, dass ihre Erzählung vom sicheren Hafen erstmal nachhaltig beschädigt ist. Ja. Und daran hängt auch politische Legitimation und daran hängt auch soziale Stabilität. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass sich diese Frustration derzeit dann auch irgendwann gegen die Regierung richtet. Das meine ich nicht.
Sind ja auch alles autoritäre Staaten.
Ne? Ja, das schon, aber trotzdem sind sie angewiesen darauf, dass sie auch einen gewissen Rückhalt in ihrer Bevölkerung haben. Und genau damit spielen diese Herrscher auch. Sie begreifen sich als Schutzpatrone, als Architekten von neuen Volkswirtschaften, die eben innovativ, die offen sind, die technologieaffin sind etc. und eben nicht mehr aufs Öl setzen. Und damit adressiert man vor allen Dingen eine junge Bevölkerung. Vergessen Sie nicht, in Saudi-Arabien sind 65% der Menschen unter 30. Ja. Der Kronprinz ist noch relativ jung, Mohammed bin Salman. Das heißt, es geht hier auch darum, einer jungen Generation das Storytelling zu verkaufen, dass eben Öffnung und Liberalisierung von Erfolg gekrönt ist. Und Da wurden Erwartungen geschürt in den letzten Jahren. Viele meiner Kollegen und Bekannten arbeiten extrem hart im Vergleich zu ihren Eltern. Das hat nichts mehr zu tun mit diesem Larifari-Arbeitsethos, das man vielleicht noch in den 90er oder ersten 2000er Jahren hatte, sondern da geht es tatsächlich auch hart am Arbeitsmarkt zu. Und dieser Gesellschaftsvertrag muss aufrechterhalten werden. Ich sage das deswegen so ausführlich, weil es hängt eben nicht nur mit Öl zusammen oder mit Lieferketten, sondern dahinter steckt ja auch eine Vision. Ja, es gibt ja Entwicklungsvisionen, wie zum Beispiel die Vision 2030 in Saudi-Arabien, die eben genau sagt, wir wollen uns unabhängig vom Öl machen und wir wollen deswegen in zum Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft 2034 investieren. Das heißt, Standorte stehen auf dem Spiel und es steht in gewisser Art und Weise auch die Rolle der Golfstaaten als globale Investoren auf dem Spiel. Nur mal angenommen, man muss jetzt massiv aufrüsten, was höchstwahrscheinlich ist. Man muss seine Bestände an Luftabwehrraketen etc. aufstücken. Man muss sich möglicherweise moderner aufstellen gegenüber Waffen, die Herr Bachmann auch gerade eben schon erwähnt hat. Wo soll das Geld herkommen? Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Und dann kann man Investitionen aus anderen Märkten, beispielsweise den USA, abziehen. Und das hätte dann eben auch massive Auswirkungen für Wirtschaften anderorts, jetzt in den USA oder auch Europa, wo die Golfstaaten ja massiv investiert sind, ja auch hier in Deutschland. Und von daher hat das eine Kettenreaktion zur Folge, weil am Ende geht es den Golfstaaten um nationale Stabilität, um die politische Legitimation zu sichern. Sie werden alles dafür tun, um das zu regeln und um ihre eigene Macht zu sichern. Das haben sie in der Vergangenheit gemacht. Und wenn das darauf hinausläuft, dass man eben dann auch seine Netzwerke, seine Investitionen im Ausland zurückschraubt und reduziert, weil man die Mittel im eigenen Land braucht, dann wird man das machen. Und das hat dann, letzter Satz, auch Auswirkungen zum Beispiel auf mögliche Wiederaufbauszenarien in anderen Krisenländern. Wir haben viel über die Rolle der Golfstaaten als Cash-Cows in Syrien, in Gaza und sonst wo gesprochen. Diese Perspektive wäre dann erstmal dahin. Sie war immer schon überschätzt, aber in einer solchen Situation, in der die Golfstaaten erstmal ihre eigenen Reihen schließen müssen, werden sie auch erstmal ihre finanziellen Mittel im eigenen Land einsetzen.
Aber Angst, während wir hier über sehr viele offensichtliche Dinge reden, denke ich, wir sollten auch ein bisschen hineinleuchten in die Szenarien, die im Windschatten dieses Konfliktes hier sozial und politisch ein Risiko darstellen. Ja. Zum Beispiel, wenn man nach Israel reinleuchtet, da ist völlig klar, der Preis für diesen Krieg, also der finanzielle, ist sehr hoch. Und da werden jetzt bereits soziale Projekte eingefroren. In der Situation, in der Israel sich innenpolitisch befindet, die von Polarisierung geprägt ist, ist das nicht von der Hand zu weisen, dass auch das ein indirekter Effekt ist, der die Lage hier nochmal verschärfen könnte. Ich denke, politisch schauen wir viel zu wenig darauf, was eigentlich mit dem Irak hier ist. Der Irak ist in den letzten Jahren gerade wieder so ein bisschen auf die Beine gekommen und sitzt aber in einer ungünstigen Situation, weil Teil seiner Armee iranisch gesteuerte, iranisch verbundene Milizen sind. Von denen haben wir hier noch nicht sehr viel Engagement gesehen. Je nachdem aber, was der Iran noch aufbieten möchte, um diesen Krieg in die Länge zu ziehen oder an andere Schauplätze zu verlagern, könnten wir hier natürlich mehr Aktivität sehen, als wir bislang haben, was nochmal die Karten neu mischen würde, den Irak destabilisieren würde und natürlich für die Region extrem wichtig wäre, weil er ein so zentraler Akteur ist. Und wenn wir dann auch nochmal schauen, Gaza, das Westjordanland, die sind total aus den Nachrichten geraten, aber natürlich ist insbesondere für Jordanien und Ägypten die Staaten, die einen Friedensvertrag mit Israel haben und die für uns auch immer Stabilitätsanker darstellen in der Region, für diese beiden erhöht sich der Druck. Natürlich, je schlimmer die Situation in diesen beiden palästinensischen Gebieten wird, nach Gaza wird im Prinzip gerade gar nichts an Hilfslieferungen gebracht. Der Grenzübergang Rafah ist wieder geschlossen und das in einer so verheerenden humanitären Lage, in der die Bevölkerung dort sich befindet. Im Westjordanland sind die Ausgangssperren, die Mobilität ist sehr stark eingeschränkt durch Checkpoints. Und hier ist auch klar, durch die Siedlergewalt wird die Situation weiter aufgeheizt. Es gibt Zehntausende, die bereits Binnenvertriebene sind. Und da sieht Jordanien natürlich auch das Szenario, dass größere Fluchtbewegungen es politisch so unter Druck setzen könnten, dass hier auch Staaten, die wir im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben, bei einer langfristigen Kriegsentwicklung hier so unter Druck geraten könnten, dass wir auch hier um deren Stabilität fürchten müssten.
Ja, und ein weiteres, wenn wir schon weiter das Periskop weiter drehen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Ukraine-Russland-Konflikt und damit natürlich auch auf Europa, denn der Profiteur hier ist klar Putin. Es ist also ein weiterer Freundschaftsdienst von Donald Trump an seinen Spezi im Kreml. Und denn einerseits durch den Ölpreis und die Verteuerung von Waffen auf dem Weltmarkt, das sind die beiden Kanäle. Und wenn wir einen dauerhaft erhöhten Ölpreis haben, dann wird es Russland weiterhin einfacher gelingen, seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren. Wir hatten ja jetzt schon, wir hatten ganz gute Hinweise inzwischen, dass die russische Kriegsmaschinerie sozusagen langsam aber sicher die Finanzierung ausgeht. Und dieser Effekt wird jetzt zumindest, wie gesagt, je nach Länge der Erhöhung des Ölpreises, wird natürlich jetzt nach hinten geschoben. Und das hilft der Ukraine nicht. Es gibt natürlich den Gegeneffekt in dem Sinne, dass die Ukraine jetzt offensichtlich vielleicht im Sinne von dem Gespräch aus dem Oval Office tatsächlich mehr Karten in der Hand hält, was sozusagen die Drohnenabwehr angeht. Und vielleicht ergibt sich da was Positives für die Ukraine, was Bündnisse angeht für die Zukunft. Aber die kurzfristige Auswirkung ist erstmal schlecht und gut für Putin.
Okay.
Ich würde vielleicht noch einen weiteren Punkt machen wollen oder zwei weitere Punkte. Der erste ist, ich würde vermuten, dass das, was Herr Donz angesprochen hat, da das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, im Sinne von dieses Narrativ, dass die Golfstaaten so eine Art arabisches Singapur sein könnten, scheint mir
Businessparadies.
Scheint mir vorbei zu sein. Und zwar selbst dann, wenn der Krieg morgen enden würde und im besten Szenario die Straße von Hormuz gleich wieder aufginge, weil, wie gesagt, es sei denn, es gäbe dann tatsächlich einen völligen Regime-Change oder sowas, das ist nochmal ein ganz anderes Szenario, aber wenn dieser Konflikt jederzeit wieder aufflammen kann. Also ich meine, welche große Dienstleistungsfirma der Welt will denn da sein? Dann können die Steuern noch so niedrig sein und die Regularien noch so libertär sein, wie sie wollen. Wer bringt denn da sozusagen die High Potentials der Welt hin, wenn, auch mal eine Drohne dann in diese Headquarters reingeht? Die ganzen Influencer, die alle geflohen sind. Ich weiß nicht, ob die da noch mal hingehen wollen.
Also dieses, sind noch da.
Also dieses Narrativ scheint mir zumindest mittelfristig erstmal gestört worden sein.
Okay, ich muss mich hier jetzt mal einschalten zum Ende der Sendung, weil eine wichtige Sache, die haben wir noch gar nicht angesprochen, außer zu Beginn. Es gibt ja noch einen Akteur, der bisher eine sehr passive Rolle spielt in diesem ganzen Konflikt, und das ist die EU und Deutschland. Außenminister Wadephul war gestern in Israel, hat dem Außenminister ins Gewissen geredet, heute in Katar. Kann die EU insgesamt irgendetwas ausrichten? Herr Sohns, fangen wir mal bei Ihnen an.
Die EU ist schon seit längerer Zeit in der Region ja kein Akteur mehr, der besonders relevant ist.
Ja.
Viele meiner Kollegen am Golf sind darüber sehr enttäuscht, weil sie sehr große Hoffnungen auch in die EU gesteckt haben.
Was hätte man da anders machen können?
Ich glaube, es geht um viele Gründe, die wir ja auch hier in Europa und in der EU diskutieren. Mangelnde Einigkeit, unterschiedliche Richtungen und Strömungen, keine geeinte Stimme, die langwierigen Entscheidungsprozesse etc. Also nehmen wir mal einfach das Freihandelsabkommen, was mit dem Golfkooperationsrat geschlossen werden sollte. Das wird jetzt seit über 20 Jahren verhandelt. Das sind Zeiträume, die für die Herrscher am Golf inakzeptabel sind, um jetzt nur mal ein wirtschaftliches Argument zu nehmen. Es gibt aber auch viele andere. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in einer Zeit, in der Mittelmächte stärker zusammenhalten müssen, und die Golfstaaten gehören dazu, sowie auch die europäischen Länder, dass es durchaus auch ein Möglichkeitsfenster dafür gibt, auch enger zusammenzuarbeiten. Aber hier geht es vor allen Dingen um Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Und beides hat Europa auch nach dem 7. Oktober 2023 in gewisser Art und Weise in der Region verloren. Das gilt vor allen Dingen für Deutschland, das eben aufgrund seiner Haltung gegenüber Israel bei vielen arabischen Staaten als doppelmoralisch und als nicht mehr verlässlich wahrgenommen wird. Und das ist definitiv ein Problem. Und daran muss man sehr, sehr lange arbeiten. Es gab jetzt immerhin mal ein Treffen zwischen der EU und den Golfkooperationsstaaten jetzt nach dem 28. Februar, also nach dem Beginn des Kriegs gegen Iran, womit man miteinander gesprochen hat. Und es gibt natürlich viel Austausch. Aber konkret ist da noch nicht so viel bei rumgekommen. Am Ende, glaube ich, gibt es durchaus wirtschaftliche und auch politische Einflussmöglichkeiten für die EU als beispielsweise multilaterale Alternative zu ja, sehr revisionistischen Akteuren wie den USA und anderen, die auch gebraucht werden bei den Golfstaaten. Aber die Handlungsfähigkeit und die Glaubwürdigkeit ist das Problem.
Frau Scheller, die EU, auch die Bundesregierung, redet gern ins Gewissen, verhandelt gern, aber am Ende hat sie irgendeine Form von Einfluss oder ist der völlig verspielt?
Ich fürchte in der Tat, in diesem Konflikt hat sie sehr wenig Möglichkeiten, sich politisch Gehör zu verschaffen. Aber umso fataler ist es, dass von Anfang an das Völkerrecht von den meisten EU-Staaten hier sehr lax gehandhabt wurde. Also es ist ja wirklich eine Debatte darüber entbrannt, ob das jetzt völkerrechtswidrig ist oder nicht, einen solchen Krieg zu beginnen. Ein Dilemma, so wurde es beschrieben. Also ich glaube, dass die EU sich keinen Gefallen damit tut. Die Glaubwürdigkeit, die Herr Sons gerade angesprochen hat, die zuvor auch schon wirklich stark auf die Probe gestellt wurde, die verliert so natürlich weiter. Und das ist etwas, wo ich fürchte, dass die EU sich selbst auch noch gar nicht klar gemacht hat. In einer Welt, in der das Recht des Stärkeren sich immer mehr durchsetzt, da ist sie nicht unbedingt Teil dieser Stärke. Also hier ihr Profil zu schärfen und sich wirklich verdienter um die Errungenschaften der multilateralen Ordnung zu machen, das vermisse ich. Und wenn wir an ganz konkrete kleine Dinge denken, die selbst wenn man denkt, man sei jetzt kein konfliktbestimmender Akteur, da versteckt sich die EU zum Teil auch hinter dem Nicht-Können und macht noch nicht mal das Wenige, was sie tun könnte, um hier Effekte aufzufangen. Zum Beispiel beim Iran haben wir es immer wieder gesehen bei den Protesten gegen das Regime, wie die Menschen unter Druck geraten sind, wie Verletzte in den Nachbarstaaten waren. Da gab es offenbar wenige Widmung der Frage, können wir da zumindest diese Verletzung, die Behandlung dieser Verletzung unterstützen. Visa aus dem Iran zu bekommen, ist seit der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung im Prinzip fast unmöglich geworden für uns. Das ging vorher leichter. Also da könnte man ja sagen, wenn man immer warme Worte hat für die Menschen, die sich in einer solchen Situation diesen autoritären Herrschern entgegenstellen, dann wäre es gut, das zumindest zu untermauern und noch nicht einmal das, was auf der Mikroebene signalisieren würde. Wir meinen es ernst mit unserer Solidarität, das geschieht.
Mhm. Herr Bachmann, heute gab es zumindest mal eine Initiative wirtschaftlich von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, dass jetzt an den Tankstellen nur noch einmal am Tag der Preis erhöht werden darf. Das war so ein Versuch, irgendwie den Verbrauchern, den Bürgerinnen und Bürgern entgegenzukommen. Was muss, kann die EU Deutschland tun, um sich jetzt auch wirtschaftlich abzusichern oder dann zumindest für die Zukunft besser abgesichert zu sein?
Gut, also für die Zukunft ist natürlich ein weites Feld. Also ja. die ganz langfristige Antwort heißt natürlich zu dekarbonisieren. Ist doch völlig klar. Also dann ist man von diesen geopolitischen Risiken nicht so abhängig.
Weg von Gas und Öl.
Ja. Weg von Gas und Öl. Das ist natürlich die ganz einfache Antwort. Also die theoretisch ganz einfache Antwort. In der Praxis ist es natürlich schwieriger als man das so sagen kann. Das ist diese österreichische Lösung. Das macht man wohl in Österreich. Mhm. Das nur noch einmal am Tag. Also es gibt für mich da schon eine Begründung für. Die Begründung ist aber jetzt nicht, dass man die Erhöhung sozusagen verlangsamt. Das ist Quatsch.
Also
das
kann ja am nächsten Tag kommen. Ne?
Ja, erstens das und zweitens, was dann halt passieren wird, dass die Tankstellen halt schon mal etwas über den Durst nehmen und sozusagen prophylaktisch etwas höher gehen.
Also die Mineralölkonzerne.
Genau. Also das kann man machen. Aber der Punkt ist ja ein anderer. Was hier versucht wird herzustellen, ist eine größere Transparenz. Wie kann es eigentlich sein, dass bei einem ja doch so homogen gut wie Benzin, ist ja egal, wo Sie tanken, es kommt immer das gleiche Benzin raus. Ja. Warum gibt es eigentlich diese massiven Preisunterschiede und warum gibt es da überhaupt Marktmacht? Naja, weil die halt doch sehr konzentriert sind, auch schon mal auf der Raffinerieebene und dann sozusagen vor Ort sind diese Tankständen, haben lokale Marktmacht. Warum? Weil sie ja, wenn sie jetzt, sie sind jetzt in ihrem Auto und der Tank ist leer, naja, dann wissen sie ja nicht, was so die Preisangebote sind. Und wenn eine Tankstelle eine andere unterbieten will, dann ist das schwierig zu kommunizieren. Es gibt ja inzwischen diese Apps, wo man nachgucken kann. Aber diese Apps kann man eben genau dadurch konterkarieren, dass diese Tankstellen im Grunde genommen permanent oder ständig die Preise ändern können. Und dann guckt man mal nach in die App und dann fährt man 10 Minuten zur Tankstelle, wo man gedacht hat, dass es das billigste Angebot gäbe. Naja, dann haben die den Preis schon wieder erhöht. Und das, glaube ich, soll verhindert werden. Also es ist eine Maßnahme, die sozusagen die Suche der Konsumenten nach dem günstigsten Preis. Und das ist eben dann Wettbewerbs- oder die Hoffnung ist, dass das wettbewerbsintensivierend ist und dadurch eben die Preiserhöhungen nicht noch sozusagen über, das ist ja der Punkt, überproportional über die die Rohölpreiserhöhungen hinaus erhöht werden, dass das eben ein bisschen abgedämpft wird. Das ist also eine wettbewerbsförderliche Maßnahme. Das hat man so, glaube ich, noch nicht so richtig ausprobiert, jedenfalls auch nicht richtig evaluiert in den Wirtschaftswissenschaften. Das müsste man dann halt mal gescheit evaluieren. Dazu müsste man das aber, kann man das, müsste man das mal lokal einführen und nicht in der gesamten Bundesrepublik.
Alles klar, wir müssen zum Ende kommen. Das wäre nur eine kurzfristige Lösung. Angst vor dem Crash. Was kostet uns der Iran-Krieg? Hieß das Forum bei SWR Kultur heute mit mir, Eva Röder, und meinen Gästen Dr. Sebastian Sohns vom Carpo-Institut, Dr. Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung und Professor Dr. Rüdiger Bachmann war dabei, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Michigan. Und wir halten Sie zum Thema natürlich weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.